ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 25. Oktober. Wir zeichnen die Folge um 12.30 Uhr auf.
Und wir, das sind heute Carsten Schmiester aus Hamburg und Kai Küstner aus Dakar.
Reden heute natürlich und wie immer über den konventionellen Krieg in der Ukraine, über die Kämpfe dort. Aber es geht in dieser Ausgabe auch einmal, und zwar in der Tiefe, um eine andere Form des Krieges, den Russland nach Einschätzung vieler Experten längst gegen den Westen führt. Es geht um den hybriden Krieg. Ex-NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat ihn unter anderem im Mai so beschrieben. Er sehe
eine russische Kampagne feindlicher Aktivitäten gegen NATO-Alliierte. Wir haben diverse Fälle von Sabotage, versuchter Brandstiftung, Cyberangriffen und Desinformation gesehen.
Und diese Kampagne wird erweitert. Nicht nur in Deutschland kommt es immer öfter zu Sabotageaktionen, die Russland zumindest zugerechnet werden und für die Moskau offenbar ganz neue Rekrutierungsmethoden anwendet. Das sagte Thomas Haldenwang, der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, unseren Kollegen der ARD-Sendung Kontraste.
Wir erkennen, dass Russland nicht nur mit professionellen Agenten tätig wird, sondern dass man eben auch im Internet sozusagen Recruiting betreibt und einfache Kriminelle durch entsprechende finanzielle Anreize versucht zu gewinnen für entsprechende Anschläge. Das ist eine ganz neue Form der Aggression und darauf muss eine Antwort gefunden werden.
Noch deutlicher äußerte sich in diesem Beitrag Stefan Meister. Er ist Leiter des Zentrums für Ordnung und Governance in Osteuropa, Russland und Zentralasien der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
Russland befindet sich im Krieg eben mit Deutschland. Ja? Also das ist sozusagen die Wahrnehmung in Moskau. Und dass Russland hier alle möglichen Mittel einsetzt, um Deutschland zu schwächen und um damit auch Europa zu schwächen und die Unterstützung für die Ukraine. So, und das muss man sich bewusst machen, dass dieses Land sich mit uns im Krieg befindet und wir uns damit ja auch im Krieg mit Russland befinden.
Über diesen hybriden Krieg, was Deutschland dagegen tut und was Deutschland noch mehr tun sollte, spreche ich gleich mit Dr. Gerhard Konrad. Er war bis zu seiner Pensionierung hochrangiger Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes und zuletzt Direktor des EU Intelligence Analysis Center, INCEN abgekürzt, dem nachrichtendienstlichen Zentrum der Europäischen Union. Aber erstmal, Kai, geht's zu dir und damit auch zu allem, was im Zusammenhang mit dem konventionellen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wichtig ist.
Ja, und da droht Nordkorea sozusagen zu einem Dauerthema in unserem Podcast zu werden, um bei dem Tempo hinterherzukommen, in dem immer neue Informationen dazu verkündet werden, müssten wir im Grunde täglich senden, Carsten, nicht nur zweimal pro Woche, wie wir es im Moment tun. Wir können das ja mal ein bisschen sortieren. Nachdem zunächst Südkorea längst verlautbart hatte, dass gesichert nordkoreanische Soldaten nach Russland entsandt wurden, haben dann mit ein paar Tagen Verspätung diese Woche auch die USA und die NATO nachgezogen. Sie haben das bestätigt und erklärt, dafür gäbe es auch Satellitenbilder, die all dies beweisen. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats in Washington, John Kirby, hat gesagt, die US-Regierung gehe von derzeit mindestens 3000 Soldaten aus, die in den Osten Russlands verlegt worden seien. Trotzdem wirkte das zunächst alles, aus meiner Sicht zumindest, ein wenig so, als schleiche man im Westen sozusagen auf Zehenspitzen um das Thema herum, zumindest bei der Frage, was eine angemessene Reaktion angeht. Denn außer der Verurteilung passierte zunächst nicht viel. Jetzt allerdings ist der Druck nochmal immens gewachsen, denn offenbar sind die ersten nordkoreanischen Soldaten in der Kampfzone angekommen, und zwar in der russischen Region Kursk. Das berichtet jedenfalls der ukrainische Militärgeheimdienst. Und er hat auch durchaus detaillierte Informationen vorgelegt, wo genau die ausgebildet wurden, etc. etc. Und der ukrainische Präsident Zelensky hat ein sehr konkretes Datum genannt, wann diese nordkoreanischen Soldaten wohl erstmalig zum Einsatz kommen sollen, nämlich seinen Informationen zufolge am 27. 28. Oktober. Und, das vielleicht auch nicht ganz unwichtig, Russlands Präsident Putin hat sich eigentlich gar keine Mühe gegeben, diese Entsendung nordkoreanischer Truppen nach Russland abzustreiten.
Und Putin hatte ja seinen großen Auftritt, wir haben darüber berichtet, beim BRICS-Gipfel zum Abschluss. Hat er nochmal auf die Frage nach den Satellitenbildern sich geäußert und hat erklärt, Bilder seien eine ernstzunehmende Sache. Wenn es Bilder gibt, dann spiegeln sie etwas wider.
Ja, genau das hat er gesagt. Und Putin hat auch noch mal auf die strategische Partnerschaft verwiesen, die sein Land mit Nordkorea eingegangen ist und die passenderweise genau in diesen Tagen übrigens offiziell von der russischen Staatsduma besiegelt wurde. Und Putin hat dann noch sinngemäß angefügt, wie man diese Partnerschaft ausgestalte, das sei seine Sache. Also ein Dementi, ein Abstreiten klingt aus meiner Sicht anders. Jetzt ist die große Frage, was tut der Westen? Zu übersehen ist ja nur schwer, welch gewaltige Eskalation das ist. Und es ist auch nicht zu übersehen, welche Auswirkungen das hat auf die Sicherheitsbalance. Nicht nur in Europa, man führe sich das nochmal vor Augen, das ferne Nordkorea nimmt tatsächlich direkt teil an einem Krieg in Europa, sondern natürlich auch im Indopazifik. Wenn Russland im Gegenzug Waffen oder vielleicht sogar Nukleartechnologie an Nordkorea liefern würde, was ja befürchtet wird. In Südkorea, das unmittelbar betroffen ist, hat man sich noch nicht so richtig festgelegt, wie man reagieren will, schließt aber nicht aus, dass man der Ukraine doch anders als bisher schwere Waffen zur Verfügung stellen könnte. Nur für den Westen kommt, finde ich, der Zeitpunkt dieser Meldung äußerst ungelegen. In den USA wird ja bald gewählt. An die Freigabe weitreichender Waffen, an das Thema NATO-Beitritt für die Ukraine, an all diese Dinge wollte man ja von US und auch von deutscher Seite bloß nicht mehr rühren vor der Wahl in den USA. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat auch gerade noch mal bestätigt, dass es keine schnelle Einladung zur NATO an die Ukraine geben kann und wird. Und jetzt kommt noch eine weitere Meldung hinzu, die interessant ist. Es berichtet nämlich das Wall Street Journal, dass Russland den Houthi-Rebellen, also den Verbündeten des russischen Partners Iran, Zieldaten geliefert haben soll für deren Angriffe auf Schiffe im Roten Meer. Das alles schreit so ein bisschen nach einer Reaktion, ohne dass klar wäre, Stand Freitagmittag, wie die genau ausfallen soll.
Nun haben wir den von Russland ausgerichteten BRICS-Gipfel, also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika ursprünglich schon erwähnt. Das sollte ja eine große Putin-Show werden. Kurz hast du schon draus zitiert. Jetzt der große Blick. Wie fällt deine Bilanz aus?
Ja, ich weiß nicht, ob nicht der UN-Generalsekretär unbeabsichtigt Herrn Putin die Show ein bisschen gestohlen hat. Jedenfalls haben vor allem eine Verbeugung und eine Umarmung bei diesem BRICS-Treffen in Russland für Schlagzeilen gesorgt. Beides Gesten der Ehrerbietung, dargeboten von keinem Geringeren als Antonio Guterres, dem UN-Generalsekretär. Über eine Verbeugung nebst Händeschütteln von Guterres durfte sich der ja international gesuchte Kriegsverbrecher und russische Machthaber Putin freuen. Und umarmt hat Guterres den belarussischen Diktator Lukaschenko. Das sorgt nicht nur in der Ukraine für viel Empörung, sondern unter anderem auch bei der Witwe des ja in einem russischen Straflager zu Tode gekommenen Oppositionellen Alexei Nawalny. Nun kann man Guterres zugutehalten, dass es durchaus seine Aufgabe ist, diplomatische Wege zum Frieden auszuloten und dass er zumindest versucht hat, seine Botschaft, es brauche einen gerechten Frieden in der Ukraine, auf Grundlage der UN-Charta dort zu platzieren bei seinem Besuch in Russland. Aber Gesten und Bilder senden dann eben doch die oft viel mächtigere Botschaft. Und so hat denn die pure Anwesenheit von Guterres auf dem Gipfel der BRICS-Staaten dem UN-Generalsekretär viele böse Kommentare und Schlagzeilen eingebracht. Gerade nachdem er bei dieser hochrangigen Konferenz von nahezu 100 Staaten in der Schweiz im Juni auf Einladung der Ukraine eben nicht aufgetreten war. Was ansonsten Ergebnisse des BRICS-Treffens angeht, Carsten, so wäre mein Fazit, natürlich sendet die Anwesenheit von eben nicht nur 5 mächtigen, sondern insgesamt ja rund 30 Staaten in Kasan in Russland durchaus die Botschaft in die Welt, dass Putin für viele eben doch weiter mindestens Gesprächspartner ist, wenn man ihn nicht ganz offen unterstützt. Andererseits sind diese Staaten, da haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, untereinander auch wieder so verschieden und haben so gegensätzliche Interessen, nehmen wir nur Indien und China, oder die Tatsache, dass Brasilien einen Venezuela-Beitritt aktuell verhindert hat, dass da jetzt nicht eine neue Weltordnung geschmiedet wurde. So weit würde ich jetzt nicht gehen.
Und dann ist unser Bundeskanzler Olaf Scholz ja tags darauf sofort nach Indien gereist, als ob er damit beweisen wollte, dass Indien eben nicht wirklich so fest im russischen Lager steht, oder?
Ja, und Olaf Scholz hat das halbe Bundeskabinett auf seine Reise mitgenommen. Sicher spielte auch das Thema Ukraine eine Rolle. Indiens Premier Modi hatte sich ja als möglicher Vermittler ins Spiel gebracht, auch jetzt in Russland bei dem Treffen. Und wäre da sicher glaubwürdiger als China, dem dieser russische Angriffskrieg ja gar nicht so ungelegen kommt. Aber auch was die Ukraine angeht, endete dieser BRICS-Gipfel mit einer eher windelweichen Erwähnung im Abschlussdokument. Und wann wählt man eben solche Formulierungen, wenn man sich auf klarere Worte nicht einigen kann? Also, dass Putin genau das hier bekommen hätte, was er wollte, lässt sich aus meiner Sicht auch wieder nicht sagen.
Okay, hatten wir ja schon in etwa so vermutet und aus unserer Sicht natürlich immer noch ganz ordentlicher Ausgang. Bevor wir jetzt auf die Ukraine selber schauen, Kai, gucken wir bitte nochmal auf Deutschland und vor allem auf das, was sich infolge des Krieges gegen die Ukraine hier tut, beziehungsweise hier und da. Da haben nämlich Berlin und London ein ziemlich umfangreiches Abkommen unterzeichnet.
Ja, und das ist das erste Sicherheitsabkommen, das erste große Sicherheitsabkommen seit dem Brexit. Und sieht tatsächlich eine Zusammenarbeit auf einer langen Liste von Projekten vor. Ich pick mal willkürlich heraus. Deutsche Aufklärungsflugzeuge sollen künftig von Militärflugplätzen in Schottland aus starten können, um zum Beispiel den Seeraum im Nordatlantik besser zu überwachen, unter anderem beim Aufspüren von U-Booten. Das dient auch dem Schutz kritischer Infrastruktur unter Wasser, beispielsweise von Pipelines, von Stromkabeln und Telekommunikationsverbindung und berührt ja auch das Thema, was du gleich noch besprechen wirst, Carsten, nämlich hybride Kriegführung. Die beiden Länder, Deutschland und Großbritannien, wollen gemeinsam Waffen entwickeln, unter anderem solche mit weitreichender Wirkung, die jene des britischen Storm Shadow übertreffen sollen, die ja bereits in der Ukraine zum Einsatz kommen. Bei der Entwicklung von Drohnen will man enger zusammenrücken, wobei in Presseverlautbarungen sorgsam betont wird, dass dies alles in Abstimmung mit Frankreich geschehe. Denn man könnte ja durchaus auf die Idee kommen, dass diese deutsch-britischen Deals auf Kosten der ja etwas stockenden deutsch-französischen Kooperation gehen könnten. Die deutsche Firma Rheinmetall errichtet eine neue Fabrik in Großbritannien, wo dann Rohre für den britischen Panzer Challenger 3 gebaut werden sollen. Also die Liste ist lang. Insgesamt betonten beide Minister in London, John Healey und Boris Pistorius, dass damit der europäische Pfeiler in der NATO gestärkt werde, was umso notwendiger erscheint, als ja nicht ausgeschlossen ist, dass Donald Trump erneut US-Präsident wird. Aber in jedem Fall sei diese Stärkung des europäischen Pfeilers nötig, wie der deutsche Verteidigungsminister erklärt hat.
This is what we should have done earlier, from my opinion. I'm convinced about that. What we didn't.
Das hätten wir schon viel früher tun sollen. Davon bin ich überzeugt. Ich betone immer, dass die baltischen und die skandinavischen Staaten im Jahr 2014 aufgewacht sind mit der Krim-Annexion. Wir sind ebenfalls aufgewacht. Deutschland, Großbritannien, Frankreich. Haben dann aber den Schlummerknopf gedrückt und haben uns umgedreht. Alle anderen Länder sind wach geblieben und haben getan, was nötig war. Wir haben 8 Jahre verloren und müssen jetzt aufholen. In jedem Fall werden die USA ihr Augenmerk auf den Indo-Pazifik verlegen, aus Gründen, die wir alle kennen. Also lautet die Frage schlicht, werden sie sehr viel weniger in Europa tun oder nur ein bisschen weniger? In jedem Fall aber werden wir mehr tun müssen.
Womit wir fast schon wieder beim Thema US-Wahlen wären, aber das, Carsten, sparen wir uns noch ein bisschen auf, weil uns das ja tatsächlich in den nächsten Wochen, denke ich mal, ausgiebig beschäftigen wird.
Davon kann man ausgehen und das wird auch nicht vergnügungssteuerpflichtig, fürchte ich so ein bisschen. Jetzt aber nochmal zurück auf die Lage in der Ukraine selber, die entwickelt sich ja auch weiter. Wie ist da der aktuelle Stand?
Wir können ja ausnahmsweise mal mit einer guten Nachricht beginnen. Und zwar kann Kiew nun bald wirklich auf den 50 Milliarden Dollar Kredit zurückgreifen, der von den G7-Staaten ja schon sehr lange zugesagt ist, bei dem es aber im Kleingedruckten extrem knifflig wurde. Jetzt ist eine Lösung gefunden und die lautet, die USA steuern 20 Milliarden bei, die EU auch 20 Milliarden sowie die weiteren Partner, unter anderem Kanada und Japan, zusammen 10 Milliarden. Zunächst hieß es ja, um die USA ins Boot zu holen, sei eine längere Laufzeit für die EU-Sanktionen gegen Russland nötig, eben weil es ja diese in Europa lagernden und eingefrorenen russischen Bankenvermögen betrifft. Das hat aber bislang Ungarns Premierminister Viktor Orban blockiert, diese längere Laufzeit von Sanktionen. Jetzt sind die USA trotzdem mit im Boot. Ich will das jetzt nicht unnötig kompliziert machen und belasse es daher genau bei dieser Botschaft. Vielleicht noch die Anekdote am Rande, dass der ukrainische Präsident Zelensky, als der sich für diese Geldspritze bedankte, ein T-Shirt mit der Aufschrift »Make Russia small again«, also »Macht Russland wieder klein« trug. Mit freundlichen Grüßen an Donald Trump und seine Make America Great Again-Bewegung. Ansonsten aber muss man tatsächlich sagen, ist die Lage bitter ernst für die Ukraine, vor allem im Donbass. Das geben die Behörden auch sehr offen zu, wie schwierig es militärisch derzeit ist im Osten. Die Rede ist vor allem von signifikantem, also durchaus bedeutsamem taktischen Vorrücken der russischen Kräfte bei Selidowe, also in der Nähe der hier ja schon so oft besprochenen strategischen und industriell so wichtigen Stadt Pokrovsk. Das Institute for the Study of War, bei dem wir uns ja oft auch Rat und Informationen holen, bezweifelt zwar, dass man dies als Vorbote der Einnahme von Pokrovsk betrachten könne, vor allem weil die Verlustrate auf russischer Seite auch extrem hoch sei, aber dass die Ukraine vor allem im Osten immer stärker unter Druck gerät, lässt sich auch schwer wegdiskutieren.
Da sind wir beim Stichwort Personalmangel. Die Verluste mögen ja auf russischer Seite deutlich höher sein. Aber dass auch die Ukraine ein Problem hat, ausreichend Soldaten für die Front zur Verfügung zu stellen, das wissen wir ja.
Ja, und dieses Problem wird noch dadurch verschärft, dass viele junge Männer versuchen, dem Dienst an der Front zu entgehen. Die sich verstecken, die fliehen, darüber hatten wir schon berichtet, oder sich regelrecht freizukaufen versuchen. Das staatliche Ermittlungsbüro in Kiew hat jetzt mitgeteilt, dass Mitarbeiter eines Kreiswehrersatzamtes offenbar hohe Bestechungsgelder kassiert haben von über 1000 Männern, die sich gegen solcherlei Zuwendungen eine Bescheinigung für Wehruntauglichkeit haben ausstellen lassen. Bei Hausdurchsuchungen, so heißt es, wurden umgerechnet über 1,1 Millionen Euro in bar sowie 11 Luxusautos im Gesamtwert von über 1 Million Euro beschlagnahmt. Und damit sind wir beim Thema ukrainische Innenpolitik. Und genau zu diesem Thema habe ich mir diese Woche einen, wie ich fand, hochspannenden Film in der ARD-Mediathek angesehen. Das ist eine Dokumentation, eine ARD- und Sky-Koproduktion über den Bürgermeister von Kiew, über Vitali Klitschko, dem ehemaligen Box-Champion, der seit 2014 ja Bürgermeister von Kiew ist, der sich früher im Ring sehr gut der Schläge seiner Gegner zu erwehren wusste, jetzt aber einen viel härteren, viel brutaleren Kampf zu überstehen hat, der ihn 24 Stunden lang fordert, bisweilen auch extrem ermüdet, wie man in diesem Film sehen kann, den Angriffskrieg Russlands gegen sein Land und gegen seine Stadt Kiew nämlich. Man kommt in diesem Film der ganzen Familie Klitschko, seinem Bruder Wladimir, natürlich seiner Mutter, den Söhnen sehr nahe. Was diese Doku aber auch nicht ausspart, ist dieser innerukrainische Konflikt zwischen Vitali Klitschko und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, die sich überhaupt nicht mögen, wie klar wird, woraus die beiden auch gar kein Geheimnis machen. Und es gibt eine Szene, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, in der Klitschko bei einem Treffen mit dem US-Außenminister Antony Blinken seine Befürchtungen kundtut, die Ukraine könne tatsächlich in Richtung eines autoritären Staats abgleiten.
Im Moment sehen wir, wie im Krieg alles zentralisiert wird. Bürgermeister werden durch Militärverwaltungen ersetzt. Umso wichtiger ist es, die demokratischen Werte von Bürgermeistern zu bewahren. Wir zählen auf die Unterstützung der US-Regierung beim Aufbau eines echten demokratischen europäischen Landes.
Natürlich haben die Autoren auch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj nach einer Reaktion gefragt und sie haben eine sehr deutliche Antwort von dessen Berater Mikhailo Podolyak bekommen.
Sie schenken Herrn Klitschko etwas zu viel Aufmerksamkeit. Seine Ansichten zu einigen wichtigen Themen sind falsch. Grundsätzlich kann die Ukraine nicht zu einem autoritären Land werden. Viele Menschen haben hier eine gewisse Machtposition erreicht und halten sich für wichtiger, als sie eigentlich sind. Offenbar strebt Herr Klitschko ein noch höheres Amt an.
Dieser Konflikt Selenskyj-Klitschko zieht sich hindurch durch diese, fand ich zumindest, ebenso berührende wie informative Dokumentation. Ist aber natürlich lange nicht der einzige Aspekt. Klitschko, der härteste Kampf, so heißt diese Dokumentation, ist bereits in der ARD-Mediathek zu finden.
Vielen Dank, Kai, auch dafür. Und damit jetzt zum Schwerpunkt heute bei Streitkräfte und Strategien. Es geht um Russlands anderen, um den hybriden Krieg, und zwar gegen den Westen, gegen Europa und damit eben auch gegen uns, gegen Deutschland. Also es geht um alles, was nicht direkt mit dem Einsatz konventioneller Streitkräfte passiert. Ziel ist es hier, den Gegner eben nicht primär militärisch zu besiegen, sondern ihn zu schwächen, wirtschaftlich, gesellschaftlich und ihm so die Widerstands- und damit am Ende dann eben auch die Kampfkraft zu nehmen, so weit wie möglich. Diese Form des Krieges ist ganz schwer greifbar. Es bleibt ja oft im Dunkeln, wer genau für Falschinformationen, für Sabotage, für Anschläge verantwortlich ist. Das macht dann die Lagebeurteilung schwierig und gibt Debatten über die Schwere dieser Kriegsform Raum. Harmlos, heiß, ja was denn nun? Ich habe darüber mit Dr. Gerhard Konrad gesprochen, der lange beim Bundesnachrichtendienst gearbeitet hat, der heute die Münchner Sicherheitskonferenz in Geheimdienstfragen berät, der Bücher schreibt, Vorträge hält und an diesem Dienstag zwischen seinen Terminen Zeit für uns für ein längeres Gespräch mit Streitkräfte und Strategien hatte. Die erste Frage war, lassen wir das harmlos mal beiseite, Herr Konrad, für wie heiß halten Sie Putins hybriden Krieg aktuell?
Ja, dieser hybride Krieg ist heißer jedenfalls als in den Jahren zuvor. Er hat sich im Grunde parallel zum Überfall auf die Ukraine eben nochmal intensiviert. Das ist ganz klar. Allerdings ist es so, dass wir ja einen systematischen Aufbau von hybriden Tools, ja, ein Ausbau der Toolbox. Was gehört alles zum hybriden Krieg? Wissen Sie, das geht ja von Propaganda über Desinformation bis zur Subversion und Vorbereitung von Sabotage und dann auch Durchführung von Sabotage. Das ist, sagen wir mal, ganz grob die Toolbox, nicht? Und das Ganze eben verstärkt durch den Einsatz von Cyber Network Operations. Das alles konnten wir ja spätestens seit 2014 bei der ersten Runde des Ukraine-Konflikts beobachten. Und aus der Zeit stammt ja auch der Begriff Hybrid Warfare, den die NATO dann erstmal eingeführt hat. Aber wir haben schon 16 und 17 die Europäische Union, das habe ich damals gemacht als Director EU-INCEN, und die NATO, kurz später, haben wir jeweils Hybrid Fusion Cells eingerichtet, ja, in der NATO und im INCEN von der Europäischen Union, um die Summe der Bemühungen, nicht nur der russischen, aber jetzt sprechen wir über Russland, der russischen Bemühungen zur Infiltration und zu Einflussoperationen mitzuplotten. Und dann auch entsprechend an die Mitgliedstaaten verteilen.
Da würde ich jetzt sofort dazwischen gehen und sagen, wenn das schon so lange erkannt ist als Gefahr, auch seitens der Dienste, warum wird es nicht weniger, sondern mehr? Zumindest ist das ja das Gefühl, das man hat.
Ja gut, wie schon gesagt, erkennen und dagegen wirksam vorgehen sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Dazu brauchen Sie zum Teil ja auch dann bitteschön ein entsprechendes Mandat, ein politisches und zum Teil auch ein rechtliches Mandat. Und Sie wissen, dass gerade auch in Deutschland die Begeisterung, Hybrid Warfare überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, um es mal höflich auszudrücken, ziemlich unterentwickelt war.
Das heißt, stell dir vor, es ist Krieg und keiner schaut hin?
So genau so ist es. Ja. Da waren wir mehr oder minder Prediger in der Wüste. Gerade also, das kann man sehr deutlich sagen, das habe ich aus eigener Erfahrung auch erlebt. Ich war ja von 2016 bis 2019 Director EU-INCEN. Ja, und wir haben sehr viele schöne Dinge geschrieben, aber die Begeisterung, das wissen Sie, bis 2022, bis es dann nicht mehr abweisbar war, die war eben sehr begrenzt. Mhm.
Nun nehmen wir mal an, Sie sagen 22 nicht mehr abweisbar. Das war der allumfassende Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Augen auf, wir haben diese Situation. Wie würden Sie denn im Moment Deutschlands, auch Europas Status beschreiben im Kampf gegen diesen hybriden Krieg? Pistorius sagt, wir müssen militärisch, rein militärisch kriegstüchtig werden. Das gilt vermutlich doch auch für das.
Aber natürlich, nicht? Ich meine, Sie dürfen ja eins nicht vergessen, bevor Sie kriegstüchtig werden, müssen Sie erst einmal, und dazu gehören dann die Nachrichtendienste, müssen Sie Ihren Gegner, Ihren Kontrahenten ja überhaupt erst einmal aufklären. Sie müssen militärisch gesprochen, Sie müssen seine Capabilities, seine Möglichkeiten, seine Bewaffnung, seine Ziele, Pläne etc. pp. Müssen Sie aufklären. Nicht? Wenn Sie das nicht haben, können Sie sich dagegen auch nicht wirksam zur Wehr setzen. Das heißt, Nachrichtendienste in diesem Zusammenhang sind die erste Verteidigungslinie. Ja, denn nur auf der Grundlage können dann Verteidigungsplanungen bis hin zu militärischen Planungen erstellt werden. Sonst arbeiten sie ins Blaue hinein. Deswegen ist es unabweisbar zu prüfen, und das haben ja auch die Dienstchefs jetzt in Deutschland, aber genauso können Sie es, den gleichen O-Ton können Sie auch in Großbritannien oder in den USA hören, bestehen darauf, werben dafür, in Deutschland muss man mehr dafür werben, als darauf bestehen, dass die Dienste die Möglichkeiten erhand bekommen, diese Bedrohungen wirksam aufzuklären, denn sonst können Sie nicht erkennen. Sie müssen also mehr oder weniger Akteure kennen, Sie müssen Methoden kennen. Ja, Sie müssen eben auch, das müssen Sie konkret erfassen. Das ist nicht trivial.
Und es ist offenbar ja in diesen Zeiten noch eine zunehmend schwierige Aufgabe. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen in das Thema eingelesen die letzten Tage und komme erstmal zu der Erkenntnis, es ist zumindest der Eindruck, dass die deutschen Dienste im internationalen Vergleich, um es mal vorsichtig auszudrücken, nicht unbedingt auf dem ersten Platz stehen. Man könnte sogar sagen, sie sind relativ weit hinten, wann immer oder oft, wenn ich was gelesen habe, das und das wurde aufgedeckt oder der Verdacht wurde geschöpft. Da kamen, wie es so schön heißt, Hinweise befreundeter ausländischer Nachrichtendienste, also keine eigenen Hinweise. Wie schlimm steht es eigentlich um unsere Dienste, um den Bundesnachrichtendienst, um den Verfassungsschutz, um den MAD, den militärischen Abschirmdienst?
Ganz so schlimm, wie es zunächst einmal den Eindruck erweckt, wahrscheinlich nicht. Ich muss da vorsichtig sein, weil ich ja einige Jahre nicht mehr im Dienst aktiv bin. Und wenn ich es wäre, würde ich Ihnen ungern eine ungeschminkte Version der Leistungsfähigkeit oder der Limitationen geben können. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass die Dienste technisch und methodisch durchaus sehr vergleichbare Möglichkeiten haben, wie ihre Partner, also jetzt abgesehen von den USA mit ihren, sagen wir mal, besonders ausgeprägten Befähigungen, auch quantitativ, aber zwischen können und dürfen ist bekanntlich ein Unterschied. Und das ist ja das, weswegen auch diese Hinweise, wenn sie kommen ja aus einem bestimmten technischen Aufkommen. Ja, das sind meistens penetrierte Chatforen, ja, in denen sich die Herrschaften eben dann zum Beispiel gerade im terroristischen Bereich, aber es gilt auch für andere Bereiche, entsprechend austauschen oder eben artikulieren. Nicht? Und da müssen sie, aber das müssen sie überhaupt erst einmal, da müssen sie erst mal drin sein. Ja, sonst können Sie in dem Punkt nichts machen. Und die meisten Hinweise, gerade bei Terrorismus, kommen eben aus inzwischen Chatforen oder den Bemühungen, eben sich das entsprechende Material zu beschaffen, nicht, auf einschlägigen Plattformen. Und das ist zum Teil technisch möglich, aber sehr häufig durch rechtliche Einschränkungen limitiert.
Nun haben diese rechtlichen Einschränkungen ja auch einen Hintergedanken. Wir leben in einer wertebasierten Demokratie, in einer Gesellschaft, die individuelle Freiheitsrechte besonders schützt. Das gilt natürlich auch in solchen etwas brisanteren Umgebungen, sage ich mal. Das heißt, dieser erste Gedanke, passt auf, dass die Dienste nicht machen, was sie wollen, ist für mich ja nachvollziehbar. Aber es ist ja ein Konflikt, der da entsteht. Wir müssen natürlich irgendwo auch müssen wir über Grenzen gehen, um die Gegner, die das ja längst tun, da zu erwischen?
Im Grunde ja, allerdings, schauen Sie, häufig wird da fast ein künstlicher Konflikt konstruiert. Es geht ja nicht von einem Extrem ins andere. Sie müssen, wenn Sie nun im Rahmen der Cyberoperationen, nenne ich es mal vereinfacht, nicht, und der Fernmeldeaufklärungsoperationen, gibt es ja zwei Dinge. Entweder Sie verbieten sie von vornherein oder Sie setzen sie über eine sogenannte Vorabkontrolle, also ein Genehmigungsverfahren, setzen Sie die Schwelle so hoch, dass Sie die nicht überschreiten können. Das heißt, dann sind Sie im Ergebnis auch wiederum unfähig, in diesem Bereich vernünftig zu arbeiten. Oder aber, und das ist der Unterschied zu den angloamerikanischen Diensten, und Sie wissen ja, ich meine, und nicht nur den skandinavischen auch, sind ja alles Unrechtsregime, wie wir wissen, nicht? Also zynisch gesagt, nicht? Das ist, da lebt es ja auch ganz nett, ja, und auch recht freiheitlich. Das Wichtige ist, dass Sie eine vernünftige Verlaufskontrolle vornehmen. Das heißt, wenn Sie sowas tun, dann brauchen Sie eine wirksame Kontrolle, dass nicht zum Beispiel fehlerhaft oder gar vorsätzlich missbräuchlich mit den Daten umgegangen wird. Das geht. Ja, das machen die Briten seit 20 Jahren, habe ich mir auch selber anschauen können. Ja, und die Amerikaner machen das auch. Ja, das heißt, es geht dann nicht darum, den Zugriff auf, sagen wir mal, Metadaten, also Kommunikationsdaten, per se zu limitieren, sondern den Umgang entsprechend natürlich zu limitieren. Und wenn Sie, was Sie auch heute schon haben bei sogenannten G10-Verkehren, wenn Sie aus Versehen, weil Sie nämlich den Schutz des G10-Gesetzes für deutsche Staatsangehörige nicht erkennen können, weil der gute Mensch nämlich mit einer britischen IP-Adresse sonst was kommuniziert, ja, oder einer Adresse aus dem Nahen Mittelosten, dann nicht als deutscher Staatsangehöriger als erstes erkennbar ist, wenn Sie es nachher merken, und das ist eine Problematik, die haben wir seit Jahrzehnten, dann sagen Sie, ups, nicht? Und dann wird das Ganze vernichtet, und zwar unter Aufsicht. Ja, also beim BND, das machen andere genauso. Ja,
wir reden jetzt über Grundgesetz Artikel 10, Fernmeldegeheimnis.
Ganz genau. Ja. Nicht? Und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Ja? Das lässt sich alles heilen, wenn Sie eine ordentliche Verlaufskontrolle haben. Das ist das, was die Briten und die Amerikaner sehr schön nennen. Strong capabilities need strong oversight. Ja? Aber eben nicht die Capabilities als solche von vornherein zu verhindern. Ich mache das meistens mit einem kleinen Beispiel und sage, schauen Sie mal, dann und wann passiert es auch, dass die Polizei bei ihrem Waffeneinsatz auch mal nicht in dem Sinne daneben schießt, ja, dass was Schlimmes passiert. Das können Sie am wirksamsten dadurch verhindern, dass Sie der Polizei keine Waffen an die Hand geben. Und Sie merken, dass das dann irgendwo schon, nicht, ein bisschen abstrus klingt, aber es ist genau das Gleiche.
Das heißt, in diesem Fall wäre der Polizist mit der Waffe so gut wie möglich zu trainieren, damit er nicht daneben schießt.
Ja, natürlich. Und bei Waffen haben Sie ja das schreckliche Risiko, dass es hinterher im Extremfall nicht heilbar ist. Bei einem unzulässigen Zugriff auf Daten ist es heilbar dadurch, dass Sie hinterher wieder vernichten.
Da verstehe ich Sie jetzt so, dass Deutschland eher noch geneigt ist, von vornherein zu sagen, wir wollen das nicht, anstatt zu sagen, wir versuchen es mal und gucken genau mal drauf. Da ist ja die Reform der Nachrichtendienste gerade in Berlin in Arbeit. Meinen Sie, dass das Prozedere, was da angedacht wird, in die richtige Richtung geht? Da wird ja allgemein gesagt, wir brauchen stärkere Dienste. Kriegen wir die dann auch?
Ja, wir haben da ein gewisses Problem durch die höchstrichterliche Rechtsprechung, also auch des Bundesverfassungsgerichts. Denken Sie an ein Urteil vom 19. Mai 2020 für Auslandsfernmeldeaufklärung. Es gab aber jetzt in der jüngeren Zeit noch zwei weitere Grundsatzentscheidungen für das Landesverfassungsschutzgesetz Bayern und jetzt, glaube ich, vom letzten Jahr auch nochmal Hessen, in dem Sie leider schon, die Vorabkontrolle, also die Einsatzvoraussetzungen, diese Schwellen sind sehr hoch angesetzt worden, ja, vom Gericht. Das ist in der rechtsdogmatischen Auslegung des Artikel 10 in Verbindung mit dem Artikel 1, also Menschenwürde, ist das also bestimmt sehr sauber rechtsdogmatisch, aber problematisch. Ja, Sie müssen heute sehr stark in die Richtung von Gefahr im Verzuge, also praktisch mit dieser Konstruktion arbeiten, um überhaupt noch irgendetwas zustande zu bringen. Da können Sie sich auch durchaus mit dem unabhängigen Kontrollrat, der eingerichtet worden ist, an sich eine sehr gute Einrichtung, ja, sehr wirksam. Bloß dieser unabhängige Kontrollrat, der letzten Endes gerade für solche Dinge zuständig ist, sowohl für die Genehmigung als auch für die Verlaufskontrolle. Dessen Arbeitsweise wird man mit Sicherheit noch einmal einer Überprüfung unterziehen müssen, im Hinblick darauf, dass eben die Verlaufskontrolle gestärkt wird gegenüber der Vorabkontrolle, also dem Genehmigungsverfahren. Das wären zum Beispiel Dinge, die mir durch den Kopf gehen, wenn es um die Reform geht. Ansonsten blockieren wir uns selbst.
Während, ich sage es jetzt mal, die Gegner, in diesem Fall die Russen, und das vermute ich einfach, im Geheimdienstbereich genauso agieren, wie sie es auch im Militärischen tun, nämlich eigentlich sich nicht scheren um internationale Normen und Werte, sondern ganz pragmatisch das machen, was ihnen nutzt, egal was der Kollateralschaden dabei ist. Haben wir denn als freie westliche Gesellschaften da nicht per se einen Nachteil? Sind die nicht immer einen Schritt voraus, einfach weil sie es können?
Ja, das ist durchaus festzustellen. Natürlich ist der handlungsfähigere Gegner oder Kontrahent ist erst einmal taktisch in einem Vorteil. Es sei denn, der Verteidiger findet Mittel und Wege, seine eigenen Systeme besser zu härten, ja, und entsprechende Abwehrmaßnahmen vorzunehmen. Aber das ist immer so, der Angreifer hat immer das taktische Moment, sozusagen der Überraschung, der Initiative. Das gilt im Militärischen wie bei einem Terroristen, wie bei einem sonstigen Kriminellen.
Da könnte man jetzt natürlich sagen, okay, dieses Überraschungsmoment ist irgendwo ja auch ein bisschen dahin, weil wir jetzt schon mit allem Schlechten rechnen. Wenn Sie sagen Härten der Infrastruktur, ist Deutschland da auf einem guten Weg oder wo sehen Sie Schwächen?
Ja, auf dem guten Weg mag es schon sein. Die interessante Frage ist bloß, wo auf dem guten Weg? Nicht am Anfang des guten Weges oder in der Mitte oder gegen oder am Ende. Und ich habe weiterhin die Sorge, dass wir noch sehr stark am Anfang des guten Weges sind. Sie wissen ja, dass zum Beispiel die Cybersicherheitsarchitektur in der Bundesrepublik Deutschland weiterhin sehr vielfältig ist, nicht wahr? Und Vielfalt ist in diesem Fall eher Schwäche, weil sie ja sehr häufig aufgrund der Vernetzung der Systeme, koordiniert und rasch koordiniert arbeiten müssen. Es gibt ja dieses Computer Emergency Response Teams, CERT, die CERTs, die sie zum Teil auch in Firmen haben, die sie in Verwaltungen haben, die sie auch auf Bundesebene haben und auch beim BSI, also beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie. Aber die Verfahren sind, wie ich höre, weiterhin zu schwerfällig und zu wenig vernetzt. Da kommen natürlich die Problemchen des Ressortprinzips, nicht wahr, auf der Bundesebene und natürlich des Föderalismus zum Tragen, dass jeder im Prinzip seinen eigenen Kram macht und sich dann vielleicht koordiniert. Wissen Sie, aber koordinieren muss dann sehr straff erfolgen und dann müssen Sie sich auch in eine Koordination alle miteinander einbringen und sich dann auch daran halten und Eigeninteressen zurückstellen. Das ist eine Tugend, die erst noch besser gelernt werden muss.
Wie sähe denn so eine in Ihrer heilen Geheimdienstwelt ideale, harte Abwehrstruktur in der Bundesrepublik aus? Bräuchten wir ein nationales Lagezentrum? Was fehlt?
Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Wir haben, sagen wir so, zwar müssen sich ein nationales Lagezentrum und Analysezentrum, sage ich immer dazu, ein Lage- und Analysezentrum, denn Lage im Sinne von Coffee in, Coffee out, da werden sie erschlagen, ja, durch Informationen, die sie ja gar nicht bewältigen können. Ja. Weil wir haben ja ein Problem, wenn wir heute sogenannte Lagearbeit machen, ob das militärische, auch politische, wirtschaftliche ist, haben sie häufig erst einmal das Problem, zwischen dem Relevanten und Irrelevanten an Input zu unterscheiden. Und das ist inzwischen natürlich ein Quantitätsproblem, nicht? Aufgrund eben der Summe der Informationen, die im Orbit zur Verfügung stehen. Also sie brauchen ein Lage- und Analysezentrum, das seinerzeit natürlich aufbauen muss auf Lage- und Analysezentren in den verschiedenen, sagen wir, Fachressorts, ja, und gegebenenfalls auch, wenn wir nach innen schauen, innerdeutsch natürlich dann auch in entsprechenden regionalen, landestypischen Lagezentren, Analysezentren. Das ist also mehr oder minder ein Aufbau, der allerdings straff organisiert werden muss. Ja, mit klaren Zuständigkeiten und auch schnellen, sicheren Kommunikationswegen. Ja, ich meine, Sie wissen, dass die Digitalisierung in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil in den Kinderschuhen steckt, insbesondere wenn es um behördenübergreifende oder länderübergreifende Kommunikation geht und dieses dann auch noch gesichert, vulgo kryptiert. Mhm. Ja, das sind alles Dinge, die sind da und dort mal da. Ne? Aber ich möchte Ihnen da gar nicht aus meinen Erfahrungen bis 2019 erzählen, mit welcher Mühe man manchmal zwischen einem Ressort und dem anderen über Bottlenecks, wenn Sie so wollen, oder gegenüber dem Bundeskanzleramt dann, sagen wir, irgendwelche VS-vertrauliche oder gar geheime Informationen rüberschieben müssen. Ne? Und dann hoffen müssen, dass es an der richtigen Stelle auch ankommt. Das sind alles Dinge, ich hoffe, dass das in den letzten Jahren schon deutlich besser geworden ist. Jedenfalls hoffe ich es. Ja, aber da muss mehr investiert werden, nicht nur finanziell, sondern eben auch in Strukturen mit dem Willen, und das ist das Problem, mit dem Willen, diese Strukturen auch tatsächlich leistungsfähig zu machen. Und dazu gehört ein gemeinsamer Wille, sei es auf Ressortebene, sei es auf Bund-Länder-Ebene.
Das ist genau die Frage, die sich ja auch oft nach Scholz Zeitenwende-Rede viele jetzt stellen. Ja, geredet hat das, ist Zeitenwende eigentlich auch gefühlt? Wird sie gedacht, wird sie geglaubt, wird sie gelebt? Das gilt also auch im Nachrichtendienstsektor noch nicht vollumfänglich.
Ja, lieber Herr Schmitzer, ich meine, man hat ja immer über die damalige Bundesverteidigungsministerin Lamprecht geschimpft und gelästert, aber sie hat mal eine sehr kluge Rede zur Zeitenwende der Sicherheitspolitischen gehalten, noch kurz bevor sie dann zum Jahreswechsel gegangen ist. Und sie sagte einen schönen Satz: Zeitenwende ist nicht in erster Linie eine Frage des Budgets, sondern Zeitenwende beginnt im Kopf und da ist es am schwierigsten. Ja, und damit hat sie völlig recht. Ja, Sie dürfen nicht vergessen, wir müssen letzten Endes einen Mentalitätswechsel vornehmen. Nicht im bellizistischen Sinne, ja, aber in einem realistischen Sinne. Ja, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir in einer bedrohlichen Situation leben und auch noch absehbar leben werden. Ja, und das gilt eben nicht nur, um ein anderes Beispiel zu nehmen, für, sagen wir, Klimafolgen, ja, die wir jetzt, und das ist wahrscheinlich eine schöne Reihenfolge, jedes Jahr mit Großschadensereignissen erleben werden. Da können wir auch nicht hinsetzen und ja, sagen, ja gut, da kann man halt nichts machen, nicht? Dann wissen Sie, was dabei passiert. Und die gleiche Herausforderung haben Sie durchaus auch eben im Bereich der Sicherheit. Das müssen Sie zur Kenntnis nehmen. Andernfalls werden wir zumindest erpresst werden. Das ist schon beinahe einmal, wie Sie wissen, gut gelungen im Jahr 2022 auf 2023 in Sachen Energie und Energiepreisen und Energieversorgung. Das ist nichts anderes gewesen, das ist auch für alle offensichtlich, als ein nicht ungeschickt, ja, wenn Sie so wollen, nicht ungeschickt vorbereiteter und beinahe gelungener Erpressungsversuch der Bundesrepublik Deutschland durch Russland.
Ich will gegen Ende unseres Gesprächs nochmal auf einen weiteren Punkt kommen, den Sie öfter auch ansprechen, wenn es um die Erstarkung nicht nur des Militärs, sondern auch der Dienste geht. Das Problem ist aber dasselbe und fängt mit P an, nämlich Personal. Man braucht ja Computer hin, KI her, kluge Köpfe. Gibt es davon eigentlich noch genug?
Auch das wurde schon mal sehr freundlich vom Bundeskanzleramt so bezeichnet, eine sogenannte Mega-Herausforderung sein. Wir Dienste sind da genauso betroffen durch den demografischen Wandel, dass die Generation der Boomer eben innerhalb spätestens der nächsten 5 Jahre nun wirklich fast flächendeckend in den Ruhestand getreten sein wird. Und sie werden heute schon überlegen müssen, ob der Rechtsrahmen für die Einstellung von Kolleginnen und Kollegen in den öffentlichen Dienst auf diese Weise überhaupt noch tragbar ist. Oder ob sie nämlich dann als hoffnungslos Abgeschlagener am Arbeitsmarkt stehen und dumm aus der Wäsche schauen, schlicht und einfach, und kein qualifiziertes Personal haben. Und Sie dürfen eines nicht vergessen, qualifiziertes Personal guckt natürlich jeder naheliegenderweise auf alles, was mit IT und Cyber zu tun hat, natürlich. Aber zufälligerweise klären Nachrichtendienste Inhalte auf. Das heißt, sie müssen auch von den Inhalten etwas verstehen. Sie brauchen fachliche Exzellenz vom Militärischen, wenn Sie wollen. Also sie müssen die Hardware, müssen sie erstmal technisch verstehen. Sie müssen dort auf der Spitze sein. Aber das gilt natürlich genauso für sämtliche, sagen wir mal, soziokulturellen Fragestellungen auch. Ich meine, wie wollen Sie Hamas verstehen? Wie wollen Sie den Iran verstehen? Jetzt nicht auf der oberflächlich feuilletonistischen Ebene, sondern eben wesentlich intimer, wenn Sie so wollen, wesentlich detailhafter. Denn Nachrichtendienst, das ist etwas, was häufig übersehen wird, gerade in der Bundesrepublik Deutschland, aufgrund des allgemeinen politischen Grundverständnisses, dass wir ja von Freunden umgeben sind und deswegen uns das alles ja nicht so wirklich was angeht. Nur im Ausnahmefall. Nachrichtendienste müssen da anfangen zu graben und Details in Erfahrung bringen, wo andere sich nicht drum kümmern. Ja? Wenn sie keine nachrichtendienstlich konkreten Informationen, Hinweise haben auf Akteure, deren Interessen, deren Befähigungen natürlich auch, dann reden sie halt nur dumm rum. Denn nur wenn sie diese ganz konkreten Informationen haben, dann können sie, das ist, wenn sie wollen, bei Counterterrorism ist es offensichtlich, das gilt aber für alle Bereiche, für militärisch und politisch und wirtschaftlich auch. Ja, sie müssen sozusagen Ross und Reiter kennen. Ja, und intern zumindest benennen und qualifizieren können. Und dazu brauchen sie hochqualifizierte Spezialisten für diese Bereiche, ja, und nicht Generalisten. Sie müssen sie werben. Und wenn sie sie nicht werben können aufgrund der Problematik des Arbeitsmarktes, dann müssen sie junge, vielversprechende Menschen werben, die sie ausbilden. Und zwar eben nicht mit irgendwelchen Lehrgängen, sondern gegebenenfalls auch fachlich ausbilden, auf eigene Kosten. Da müssen aber einiges an sozusagen personalwirtschaftlichen und statusrechtlichen Dingen im öffentlichen Dienst ändern. So mit der derzeitigen Ausstattung geht das gar nicht. Und sie müssen gegebenenfalls auch da oder dort mit eine finanziell attraktivere, nennt mal Laufbahn, Remuneration, möglich machen. Das heißt, da müssen Sie aber heute damit anfangen, wissen Sie? Das muss dann in 2-3 Jahren, also in der nächsten Legislaturperiode, muss das umsetzbar sein, sonst too little too late.
In einem Umfeld, in dem sich ja nicht nur Dienste, sondern auch die Wirtschaft um schlaue Köpfe wahrscheinlich irgendwie schlagen werden, ne?
Natürlich, und deswegen können Sie nur, also meine, bitte, ich bin jetzt nicht der ganz große Personalfachmann, das ist mehr oder weniger angewandte Common Sense, dass Sie eben in der Tat kreativ mit den personellen Möglichkeiten des Arbeitsmarktes umgehen und nicht darauf warten, dass sich die Spezialisten bei Ihnen bewerben. Ja. Wenn ich da was zu sagen hätte, würde ich sagen, liebe Leute, wir werden einen Bedarf definieren, und den wir brauchen, erstmal für die Spezialisierung auch, nicht wahr? Und dann werden wir alternative Personalgewinnungsmaßnahmen finden, bis hinein sozusagen in die jungen Absolventen der Ausbildungsberufe beziehungsweise eben der schulischen Ausbildung bis hin zum Abitur. Die nehmen und die dann vernünftig ausbilden.
Jetzt haben wir uns fast eine halbe Stunde über die Probleme Deutschlands, über die Stärken und Schwächen unserer Dienste unterhalten. Ich würde gern zum Schluss nochmal auf die Stärken, am liebsten aber auf die Schwächen unserer Gegner kommen, nämlich der russischen Seite. Die erscheinen mir als Laien, ich habe es ja angedeutet, vor allem deshalb als stark, weil sie halt weniger rechtliche Fesseln haben und auch ethische Fesseln, glaube ich. Trotzdem, sehen Sie bei aller Sorge um unsere Resilienz auch dort Schwächen, vielleicht sogar Schwächen, die das System Putin am Ende zu Fall bringen könnten? Und dann die Frage, um Himmels Willen, was, wenn das irgendwann passiert?
Lieber Schmieser, da sprechen Sie eine ganz wesentliche Frage an. Ja, es ist ganz schwierig. Da hoffe ich, dass einige der gut positionierten Nachrichtendienste noch etwas klarer sehen. Was wir sehen ist, dass Russland unter Putin eben in der Tat alle Ressourcen jetzt mal im Hinblick auf die Ukraine hin optimiert. Und auf eine Aufrüstung, das dürfen natürlich die jenseits der Notwendigkeiten des ukrainischen Krieges, auf eine zumindest konventionelle Dominanz auf dem eurasischen Kontinent zielen. Das ist ja auch mal sehr deutlich, auch durch den Verteidigungsminister, aber der spricht ja hier nur für die Community, aber auch internationale, geäußert worden. Das heißt, Russland schickt sich an, den Westen, mal ganz pauschal gesagt, Outproducing, ja, also mehr oder minder eine Stärke zu entwickeln, die man später zumindest als Hebel politischer Einflussnahme nutzt oder nötigenfalls auch zu begrenzten konventionellen Kriegen nutzt. So, alles wunderschön, deswegen auch das müssen wir sehen, dass wir heute, wenn sich dieser Trend fortsetzt, dass wir da in ausreichendem Maße Schritt halten. Sonst sind wir schlicht und einfach in 5 Jahren hoffnungslos unterlegen. Das ist ja sowieso schon eine Frage, wo wir da stehen. Aber Russland ist derzeit noch in der Ukraine sehr stark gebunden. Mal sehen, wie das in 5 Jahren ist. Und 5 Jahre, wie Sie wissen, ist eine kurze Zeit. Ja. Es kann natürlich vorstellbar sein, dass diese, sagen wir, Ressourcenallokation zu Lasten aller anderen Möglichkeiten, die in Russland bestehen und Notwendigkeiten, das scheint ja wohl der Fall zu sein, dazu führt, ja, dass, sagen wir, sozioökonomische Stresssituationen entstehen, dass das geliebte russische Volk irgendwann seine berühmte Duldsamkeit, nicht, oder Indolenz verliert, zumindest regional. Ich meine, Russland, wie wir alle wissen, ist ein Riesenkontinent, um es mal zu sagen, in dem sich höchst unterschiedliche Völkerschaften tummeln. Ja, Russland ist ja im Grunde genommen ein Vielvölkerstaat, der dominiert wird durch sozusagen die slawischen Bevölkerungsanteile, ja, die im Rahmen der internen Kolonialisierung des 18. und 19. Jahrhunderts eben das zaristische Russland geschaffen hat. Sollten wir nicht vergessen. Da kann an den Rändern und manchmal sogar im Inneren das eine oder andere ausfransen. Das ist vorstellbar. Nützt uns aber nichts, Herr Schmister. Warum nützt es uns nichts? Wir können es erstens nicht vorhersehen. Wir können also hier nicht das Prinzip Hoffnung walten lassen und dann nämlich selber nichts tun. Ne? Nach dem Motto, es wird schon nicht so schlimm sein, es hätte schon immer alles gut gegangen, ne? So würde der Kölsche sagen. Sondern wir müssen erst einmal arbeitshypothetisch davon ausgehen, dass die Pläne, die sich Russland unter Putin gesetzt hat, auch so oder so ähnlich umgesetzt werden. Auf diese Eventualität müssen wir uns vorbereiten. Und das Zweite ist, wie Sie völlig zu Recht sagen, wehe uns, wenn Russland, das ist ja zufälligerweise ein Nuklearwaffenstaat, nicht? Und zwar reichlich ausgestattet, tatsächlich desintegrierte, ja, oder Teile sich selbstständig machten und wie auch immer dann agieren würden. Auch da können wir uns gar nicht drüber freuen. Wir hatten das 1990 schon, nicht? Nachdem die Sowjetunion desintegrierte. Denken Sie daran, dass zum Beispiel die Vereinigten Staaten damals Milliarden ausgegeben haben, um dem, ich nenne es jetzt mal, Russland, Restrussland, das ist Quatsch, also Russland unter Jelzin, in den Stand zu versetzen, die Kontrolle über die Atomwaffen aufrechtzuerhalten. Ja? Das sind dann Dinge, die können ganz gehörige Albtraumszenarien sogar mitführen. Das heißt, auch hier müssen wir im Rahmen der konventionellen Resilienz und einer nuklearen Abschreckung, die, wie wir wissen, jetzt nicht ein nationales deutsches Element ist, müssen wir in gleicher Weise, ja, klar kommunizieren. Don't think about it.
Fast ein schönes Schlusswort, wenn es nicht noch einen Punkt gäbe, den ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Wir haben ja, ja, über die Bedeutung der Dienste geredet und auch über die Rezeption der von Ihnen gelieferten Informationen im politischen Bereich. Nun kommt demnächst ein Buch von Ihnen, ein neues Buch von Ihnen auf den Markt. Nicht wissen ist tödlich, heißt es. Ich habe es gerade mal geguckt. Der Nahe Osten und die Rolle der Geheimdienste. Da schildern Sie, glaube ich, am Beispiel des 7. Oktober, also des Überfalls der Hamas auf Israel. Ich nehme mal an, was passiert, wenn Politik nicht richtig reagiert?
Auch, es ist hier so, soweit wir das heute schon sehen können, da muss man immer vorsichtig sein, schreibe ich auch, ne? Viele Einzelheiten sind bisher nicht öffentlich bekannt. Aber was Sie feststellen können, ist, die Dienste, sowohl Shin Bet als auch Amman, also der Innendienst und der militärische Dienst der Israelis, haben sehr viele Lageelemente erkannt, was so Hamas alles betrieben hat an Ertüchtigung, auch selbst bis hin zu den Plänen, die man sich vorgenommen hatte. Das ist schon auf der höheren Ebene in den Diensten nicht allzu ernst genommen worden. Sie haben also eine erste Ebene, Intelligence Failure, wie man so schön sagt, ein Scheitern der Dienste auf der Ebene, der finalen Ebene, wenn sie dann rübergehen zur politischen und militärischen Führung. Und dann scheint der Tenor der gewesen zu sein, ja, es gibt viele böse Absichten und die eine oder andere Aktivität, die es auch unterstützt, aber im Gesamtbild können wir nicht erkennen oder glauben wir nicht, dass Hamas in Gaza die Befähigung haben würde zu einem solchen massiven Angriff. Das scheint wohl so gewesen zu sein. Es gibt ja auch schon die ersten auch Rücktritte. Es gäbe noch viel mehr Rücktritte, wenn man sich nicht im Krieg befände. Sie werden, wenn dieser Krieg wie auch immer ein Ende, nehmen wir an, für Israel erfolgreiches Ende hätte, werden Sie Massenrücktritte unter dem Aspekt feststellen, die alle sagen, wir haben jetzt noch versucht, das Beste daraus zu machen, aber wir haben leider professionell hier unseren Job nicht richtig gemacht. Das kann man auch zum Teil erklären. Intelligence Failure ist leider Gottes immer mal wieder da. Das sind kognitive Prozesse, dass sie manche Elemente einfach falsch zuordnen. Ja, und wenn sie ein veraltetes Lagebild haben und das nicht immer wieder revidieren, dann fallen sie in selbstgestellte Fallen. Das nennt man auch Cognitive Bias, nicht wahr, in der Psychologie. Und das ist ein Feind beim Individuum selbst, das sein eigenes Leben nicht in den Griff bekommt, also Quelle von irrtümlicher Lageperzeption. Und sie haben es halt im professionellen Bereich auch. Und wir haben solche Dinge immer mal wieder. Und selbst wenn der Dienst, sagen wir mal, mit einer ordentlichen Arbeit auf politische Entscheidungsträger zugeht, haben sie da die Ebene, dass Entscheidungsträger zum Teil, besonders wenn diese Informationen und Bewertungen nicht den bisher eingeschlagenen politischen Weg unterstützen, dann würde das ja immer bedeuten, ich muss was ändern. Ja, und das ist ja jetzt nicht so, dass Politiker per se änderungsunwillig wären, aber meistens sind ja, sagen wir, solche Entscheidungen unterlegt mit Zusicherungen, mit Verpflichtungen, mit finanziellen Aspekten. Das heißt, eine Änderung ist teuer, ist möglicherweise riskant, ist jedenfalls unerfreulich, sodass man wie im privaten Leben auch erstmal sagt, ja, stimmt das denn wirklich? Und ist es denn wirklich so schwerwiegend? Ja, immer mit dem Unterton, dem Unausgesprochen, muss ich denn wirklich was tun? Und da war die Bundesrepublik Deutschland, wie Sie wissen, ein ausgezeichnetes, leider ausgezeichnetes Beispiel im Hinblick auf Russland. Das muss man klar sehen. Ich meine, so wie die Dinge gelaufen sind, nach 2014 bis 2022, haben Sie hier genau diese Form der Zögerlichkeit, Konsequenzen, schmerzliche Konsequenzen zu ziehen aus einer Entwicklung, die man sah. Und man kann auch zum Beispiel dem BND vieles vorwerfen, aber nicht, dass er darauf nicht sagen wir, konsistent hingewiesen hätte. Und nicht nur dem BND, wohlgemerkt. Ja, sie haben die NATO gehabt, die sich, wie man im Umgangssprachlichen sagt, das maulfusselig geredet hat. Selbst die Europäische Union, ein EU-Inzen, hat also auf entsprechende Tendenzen immer wieder hingewiesen. Das ist eine ständige Berichterstattung gewesen. Aber sie hat halt nicht zu den entsprechenden Konsequenzen geführt, weil sie für wahrscheinlich, das werden wir eines Tages sehen, politisch zu teuer, ich nenne es mal politisch und finanziell zu teuer, erachtet wurden. Und was man übersehen hatte, ist, sie dürfen ja auch nicht 180-Grad-Wendungen erwarten. Das macht ja auch kein vernünftiger Mensch. Ja? Sondern sie müssen anfangen zu sagen, okay, die Freunde, die ich mir ausgesucht habe, beginnen mir fürchterlich zu werden, nicht? Auf der Zeitachse. Das ist ja nicht von einem Tag auf den anderen, das ist ein Prozess. Ja? Und dann müssen sie halt ihre eigenen Prozesse peu à peu umstellen. Und müssen dem konkreten Fall bei Energiefragen zum Beispiel, aber auch anderen, müssen sie schrittweise zu einem Paradigmenwechsel kommen, der ihnen hinterher nach Februar 2022 dramatisch aufgezwungen worden ist. Das ist dann richtig teuer.
Könnte man also sagen, im schlimmsten Fall ist Nichtwissen tödlich, in unserem Fall bisher nur teuer.
So ist es, genau so.
Ja. Gerhard Konrad, langjähriger und hoher Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes, heute unter anderem Berater der Münchner Sicherheitskonferenz.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es, wie gewohnt, am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen. Wir freuen uns über Lob, aber auch über Kritik. Und das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute Carsten Schmiester und Kai Küstner.